Am 12. März 1712 entschied sich Schweden, vorübergehend zum julianischen Kalender zurückzugehen, weil ein gescheiterter Versuch, auf den gregorianischen Kalender umzustellen, zu Verwirrung und praktischen Problemen geführt hatte. Hier ist der Hintergrund. 1582 hatte Papst Gregor der 13. den nach ihm benannten gregorianischen Kalender eingeführt, um die Abweichung des vorher geltenden julianischen Kalenders vom Sonnenjahr zu korrigieren. Der julianische Kalender, der von Julius Caesar, deswegen auch julianisch, im Jahre 45 vor Christus eingeführt worden war, hatte nämlich alle 4 Jahre einen Schalttag. Das ist uns vertraut. Das Kalenderjahr war also 365 ein Viertel Tage lang. Das Problem ist, dass sich die Natur, in diesem Fall die Astronomie, nicht hieran hält. Denn das Sonnenjahr ist 11 Minuten kürzer. Um genau zu sein, 365,2422 Tage. Das mag man als unerheblich ansehen. In der Praxis führte es aber dazu, dass der Kalender nach jeweils 128 Jahren einen Tag zu spät kam. Das führte praktisch dazu, dass der kalendarisch eigentlich auf den 21. März festgelegte Frühlingsanfang astronomisch schon am 11. März stattfand. Für die katholische Kirche war vermutlich viel wichtiger, dass dadurch auch das Osterfest falsch datiert war. Gregor hat den neuen gregorianischen Kalender am 24. Februar 1582 festgelegt, durch eine Neufestlegung der Jahreslänge. Die Dauer des mittleren Kalenderjahres wurde auf 365,2425 Tage festgelegt, indem eine weitere übergeordnete Schaltregel eingebaut wurde. Danach sind diejenigen Säkularjahre, also Jahre, deren Zahl durch 100 teilbar ist, deren Zahl gleichzeitig dividiert durch 400 keine ganze Zahl ergibt, keine Schaltjahre. Danach waren die Jahre 1700, 1800 und 1900 keine Schaltjahre. Die Jahre 1600 und 2000 waren Schaltjahre. Weil aber die Divergenz zwischen dem Kalender und dem Sonnenjahr ja schon bestand, um diese 10 Tage nämlich, wurden 1582 einfach 10 Tage ausgelassen. Auf den 4. Oktober folgte in diesem Jahr der 15. Oktober. Tatsächlich ist die Betrachtung eigentlich noch ein wenig komplizierter, weil im Hinblick auf die Festlegung des Osterfestes auch noch die Mondphasen zu berücksichtigen sind, aber darauf gehe ich jetzt hier nicht weiter ein. Kommen wir auf Schweden zurück. Diese Umstellung haben nicht alle europäischen Länder mitgemacht, weil der neue Kalender vom Papst eingeführt worden war und daher ein katholischer Kalender war. Deshalb haben protestantische Länder ihn zunächst abgelehnt. Auch Schweden zählte hierzu. Übrigens haben die orthodoxen Kirchen den neuen Kalender bis heute nicht angenommen, mit Ausnahme der finnischen. Bei ihnen gilt entweder der julianische oder seit 1923 der neue julianische Kalender, der weitgehend dem gregorianischen Kalender entspricht. Das Osterdatum wird jedoch, außer in Finnland, durchgängig nach dem julianischen Kalender berechnet. Schweden beschloss nun also im Jahre 1700, schrittweise umzustellen, indem es 11 Tage aus dem Kalender strich, nämlich in den Jahren 1700 bis 1710 in jedem Jahr einen Tag, bis die Differenz ausgeglichen war. Der Plan scheiterte aber, weil Schweden 1704 bis 1711 in den großen nordischen Krieg gegen Russland verwickelt war. Die Regierung vergaß in diesen Zeiten, die geplanten Schalttage auszulassen. Durch die vergessenen Anpassungen war der schwedische Kalender danach weder julianisch noch gregorianisch. Er hatte eine eigenartige Abweichung von beiden Systemen. Zum Beispiel war 1712 Schweden einen Tag vor dem julianischen Kalender, der in Russland und der Orthodoxie genutzt wurde, und 10 Tage hinter dem gregorianischen Kalender für den Rest Europas. König Karl XII. Entschied deshalb 1712, die Verwirrung zu beenden und zum julianischen Kalender zurückzukehren. Nicht zuletzt, um wieder vernünftig mit Russland Handel treiben zu können. Russland war nach der damaligen Zeit julianisch und der größte Handelspartner von Schweden. Zur Umsetzung wurde ein extra Tag, nämlich der 30. Februar 1712, eingefügt, um die Differenz auszugleichen. Ein einzigartiges historisches Kuriosum. Denn Schweden ist das einzige Land, das jemals einen 30. Februar hatte. Erst 1753, also ungefähr 50 Jahre später, stellte Schweden dann endgültig auf den gregorianischen Kalender um. Wegen der schlechten Erfahrungen wollte man aber auf eine internationale Lösung warten, und als die Schweden dann entschieden hatten, mit Großbritannien und seinen Kolonien gleichzeitig zu gehen, wurde 1753 die Umstellung nicht nur in Schweden, sondern eben auch in Großbritannien erfolgt. Eine andere Frage ist, ob es zum Beispiel in einem Staat oder in mehreren Staaten eine Einheitszeit gibt, sodass man bei einem Grenzübertritt die Uhr nicht umstellen muss. Es ist uns allen vermutlich viel zu wenig bewusst, dass es in Deutschland erst seit dem 01.04.1893, also noch nicht einmal vor 150 Jahren, eine Einheitszeit gibt. Und der Beschluss des Reichstags zu diesem Gesetz fiel auch wiederum am 12. März, nämlich 1893, also genau vor 133 Jahren. Vorher hatte jeder Ort seine eigene, als natürlich bezeichnete Zeit, die sich nach dem Stand der Sonne richtete. Dieser Entwicklung ist Caroline Rothauge an der Universität Eichstätt-Ingolstadt in einer Habilitationsarbeit nachgegangen. Danach gab es insbesondere wegen der notwendigen Koordinierung der Eisenbahnlinien erste Versuche zur Vereinheitlichung durch die Eisenbahngesellschaften gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Nach den mittleren lokalen Zeiten richtete sich auch der innere Dienst der Eisenbahnen, aber, ich zitiere Caroline Rothauge, in der Praxis sorgten diese Bemühungen, mehr Einheitlichkeit zu schaffen, zunächst für eine gesteigerte Vielfalt an Zeiteingaben. Zitat Ende. Der Eisenbahnbeamte beispielsweise arbeitete nach einem System doppelter Zeitrechnung. Sah er doch im Dienst auf seiner Taschenuhr eine andere Zeit als die, die auf den Bahnhofsuhren entlang der Strecke angezeigt wurden. Sowohl das Eisenbahnwesen als auch der zunehmende Schiffsverkehr führten auf globaler Ebene 1884 dann zur Internationalen Meridiankonferenz von Washington, auf der, von Greenwich ausgehend, die Erde in 24 Zeitzonen eingeteilt wurde, die jeweils 15 Längengrade umfassen. 7 Jahre später dann forderte Generalfeldmarschall Helmut von Moltke im Deutschen Reichstag die Einführung einer nationalen Einheitszeit. Und am 01.04.1883 kam schließlich die mitteleuropäische Zeit nach Deutschland. Einheitlich. Von einer Einheitszeit war man damals aber noch immer weit weg. Denn, so Caroline Rothauge, ich zitiere, um 1900 existierte kein Normalarbeitstag, der für alle Gewerbearten und Beschäftigten sämtlicher Berufsgruppen gültig gewesen wäre. Arbeiter kämpften daher ebenso für kürzere wie für überhaupt einheitlich geregelte Arbeitszeiten. Zitat Ende.